Das Buch Hiob ist schwerer Tobak, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt. Mit dem Buch Hiob sind die Frage nach dem Leid verknüpft. Woher kommt das Leid? Warum lässt Leid Gott zu? Wie soll ich, wie kann ich als Gläubiger mit Leid umgehen? Mit dem Leid, das mich selbst betrifft, aber auch mit dem Leid, das meinen Nächsten betrifft. Das sind Fragen, um die es heute Abend gehen soll. Das Buch Hiob liefert uns einige Antworten darauf. Ich werde auch noch einige theologische Antworten geben, aber ich werde nicht alle Fragen ganz beantworten können in aller Tiefe. Wenn ich das könnte, dann würde ich den nicht vorhandenen Nobelpreis für Theologie bekommen. Ich denke, das kann man nicht. Das Tolle ist aber, dass schon allein im Buch Hiob sehr viele Antworten auf diese Fragen stehen. Und deswegen ist es für uns Christen, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Buch kennen und regelmäßig studieren, um einfach auch gewappnet zu sein, um Antworten zu haben. Denn jede einzelne Situation, wo wir oder unser nächstes Umfeld von Leid betroffen ist, ist immer eine andere. Und es gibt nicht immer eine Pauschalantwort, die man da bringen kann. Ich möchte zunächst eine kurze Einführung in das Buch geben, dann auch nochmal auf Fragen nach dem Leid eingehen. Ich habe aber auch einige Fragen beantwortet. Also wir haben uns vom Ablauf des Abends so vorgestellt, dass ich erst was erzählen werde. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Die werde ich nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Nachher sollt ihr euch aber ein bisschen noch um die runden Bistrotische am Ende des Raumes stellen und euch mit den Fragen oder Gesprächsanregungen, die da sind, auseinandersetzen. Ihr könnt es in euren normalen Hauskreisgruppen tun, aber vielleicht ist es ja auch mal eine gute Möglichkeit, an diesem Abend mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen man sonst nicht so ins Gespräch kommt. Ja, das Buch Hiob in der Bibel. Erstmal möchte ich es einfach ein bisschen einordnen. Das Buch Hiob gehört zu den Lehrbüchern. Das Alte Testament ist grob aufgegliedert in drei Abschnitte. Die historischen Bücher, fünf Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth und so weiter, beschäftigen sich hauptsächlich mit der Vergangenheit. Die Lehrbücher, da geht es um die Gegenwart und dann die Propheten, die Zukunft. Natürlich behandeln die Propheten auch Themen der Gegenwart und Vergangenheit und auch in den historischen Büchern gibt es Sachen, die was mit der Zukunft zu tun haben. Aber das ist so immer die Grobgliederung. Das Buch Hiob, ein Teil der Lehrbücher, und zwar das erste der Lehrbücher, das liegt daran, dass man vermutet, die Hiob-Geschichte ist eine ganz, ganz alte Geschichte. Hiob ist auf jeden Fall die Person älter als David, den man mit dem Psalm in Verbindung bringt, oder Salomon, der für die Sprüche sozusagen Pate steht. Deswegen ist eine Art chronologische Reihenfolge, steht das Hiob-Buch ganz am Anfang der sogenannten Lehrbücher. Das Buch Hiob ist aber auch ein poetisches Buch. Und da kommt die erste Schwierigkeit, wenn wir zum ersten Mal versuchen, das Buch Hiob zu lesen. Also wenn ihr heute nach diesem Vortrag nach Hause kommt, hochmotiviert und sagt, so heute Nacht lese ich das Buch Hiob durch, vermutlich werdet ihr das nicht schaffen. Also es sind 44 Kapitel, das ist schon ziemlich dick und es ist ein poetisches Buch. Weite Teile des Buches sind Dichtung und das fällt uns häufig schwer zu lesen. Es ist halt nicht eine klare philosophische Abhandlung, so wie wir Deutsche das lieben, 5 Spiegelstriche, zack, 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 fertig. Das geht bei dem Thema wahrscheinlich auch gar nicht, sondern das ist Dichtung. Und für alttestamentliche, überhaupt altorientalische Dichtung gibt es da ein ganz wichtiges Stichwort. Das ist der sogenannte Parallelismus Membrorum. Das ist eins meiner Lieblingsthemen und mein Mann hat mich schon gewarnt und gesagt, sag nicht so viel dazu, das langweilt die Leute nur. Aber ich denke, man muss verstehen, was das ist, um die Texte auch richtig einordnen zu können. Ihr kennt es alle aus dem Psalm. Parallelismus Membrorum bedeutet, zwei Zeilen gehören zusammen, immer zwei Sätze oder zwei Teilsätze. Meistens wiederholt der zweite Satz das, was im ersten Satz steht, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass er den Gedanken fortführt. Also, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil der Herr mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln, ist eine Fortführung des Gedankens. Er weidet mich auf grüne Aue und führt mich zum frischen Wasser, ist quasi dasselbe mit unterschiedlichen Worten gesagt. Das ist ganz typisch für die gesamte altorientalische Dichtung und das ist das, was uns manchmal so schwer macht, das zu lesen und uns darauf einzulassen. Man weiß gar nicht genau, woher das eigentlich kommt. Es gibt die Vermutung, dass das dem liturgischen Gebrauch diente. Dass man also zum Beispiel bei den Psalmen, ist das ganz naheliegend, so wie wir die auch im Gottesdienst beten, dass es einen Vorbeter gab und die Gemeinde, die antwortet. Wiederholt quasi das nur mit ein bisschen anderen Worten. Das ist eine gute Erklärung für die Psalmen, für die Sprüche oder auch für das Buch Hiob, die ja nicht im Gottesdienst in dem Sinne rezitiert wurden, wo es ja um philosophische Themen geht, ist das nicht so nachvollziehbar. Da finde ich die Erklärung überzeugender, dass man sich einem bestimmten Problem nicht nur von einer Seite nähern darf, sondern sich von mehreren Seiten nähern muss. Also nicht die Spiegelstriche zack, 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 sondern eben etwas orientalischer. Wir bezeichnen es dann manchmal so um den heißen Brei rumreden. Aber ich glaube, es ist einfach diese Grundüberzeugung, man kann eine Sache nicht mit einem Wort sagen, sondern man muss wenigstens zwei Worte dazu benutzen. Und wenn ich mir das klar mache, dann fällt es mir auch leichter, diese Texte zu lesen. Ich hatte am Anfang immer ganz große Schwierigkeiten, weil das sich so häufig wiederholt und es ist doch irgendwie alles mehr oder weniger dasselbe. Seit ich mir das einfach klar gemacht habe, dass das Dichtung ist, dass das Poesie ist und dass man sich darauf einlassen muss, dass es auch viel besser ist, wenn man das laut liest, als nur leise für sich und wirklich so in diesen Bildern, das ist ja eine unheimlich bildhafte Sprache, badet, dann kann man mit den Texten auch besser umgehen. Und dann ist es auch schwierig zu sagen, ich lese das in einem durch. Das geht nicht. Ja, das ist wirklich was, was man genießen muss und man sich auch Zeit für lassen sollte. Der dritte Stichpunkt wäre Weisheitsliteratur. Das Buch Hiob gehört auch zur sogenannten Weisheitsliteratur, also Philosophie. Hiob, Sprüche, Prediger, einige der Psalmen gehören dazu. In der orientalischen Philosophie, Weisheitsliteratur, geht es zum einen darum, die Ordnung der Welt, Gottes gute Schöpfung zu erkennen und weiterzugeben, aber es geht auch um ganz praktische Lebensweisheiten. Also das, was wir bei uns als theoretische und praktische Philosophie bezeichnen. Dahinter steht, oder Ziel ist immer, es gibt so ein Idealbild des Weisen. Das ist derjenige, der Lebensklugheit und Bildung mit einem ordnungsgemäßen Leben mit Gott verbindet. Das ist das große Ziel, das angestrebt wird. Darum gehört auch Bildung ganz, ganz stark dazu. Also wenn man die Sprüche mal liest, da geht es immer wieder darum, präg dir das gut ein, gib es deinen Kindern weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Weisheitsliteratur. Und wenn man sich mit alttestamentlicher Weisheitsliteratur beschäftigt, kommt man früher oder später auch zu dem sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang. Den habe ich auch nochmal angeschrieben. Das meint die Grundvorstellung, dass wenn ich nach Gottes Wort lebe, dann geht's mir gut. Wenn ich nicht nach Gottes Wort lebe, dann geht's mir schlecht. Das ist zunächst mal die Grundüberzeugung im Alten Testament, auch noch im Neuen Testament. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ganz in uns drin steckt es auch noch. Und deswegen, weil wir einfach auch dieser Überzeugung oft sind, in unserem Innersten, auch wenn wir es eigentlich sagen, nee, es ist ja längst abgeschafft und es stimmt ja auch gar nicht so. Aber darum macht es uns auch so fertig, wenn wir ganz plötzlich von Leid betroffen sind. Denn das ist ja ungerecht. Wir haben doch gar nichts getan. Warum denn das jetzt? Und das ist, denke ich, einfach, weil wir prinzipiell diese Auffassung haben, die ja im Prinzip auch nicht schlecht ist. Aber schon im Alten Testament haben die Leute gemerkt, dass das nicht stimmt. Es gibt ganz viele Psalmen, die sich darüber aufregen, warum geht es den Gottlosen so gut und mir, ich handle nach Gottes Geboten, mir geht es so schlecht. Also schon im Alten Testament haben die Menschen gemerkt, das stimmt nicht immer. Es ist nicht automatisch so, dass wenn man gut handelt, dass einem auch gut geht, wenn man schlecht handelt, dass es einem auch schlecht geht. Das ist die sogenannte Krise der Weisheit, in die die Philosophie tauchte. Und das Paradebeispiel dafür ist Hiob. Ein Mann, der wirklich perfekt war, so wie er in den ersten Kapiteln des Buches dargestellt wird, wirklich der sich absolut nach Gottes Geboten hielt, der 110%ig war, der hat sogar geopfert für seine Kinder, weil es ja sein könnte, dass seine Kinder gegen Gottes Gebote verstoßen, hat er vorsichtshalber auch noch geopfert, also 110%ig. Und dann erwischt ihn das totale Leid und innerhalb kürzester Zeit verliert er alles. Das ist so wirklich auf die Spitze getrieben, diese sogenannte Krise der Weisheit, dass man einfach nicht wusste, wieso kann das sein, dass jemand, der gut handelt, dass es dem so schlecht geht. Hiob, der auch von diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang überzeugt ist, aber sich bewusst ist, ich habe nichts Böses getan, kommt zu dem Schluss, dann muss Gott ungerecht sein. Seine Freunde, mit denen er sich auseinandersetzt, sagen, das kann nicht sein. A, keiner ist ohne Fehler und B, wenn du sagst, Gott ist ungerecht, dann begehst du Gotteslästerung. Hiob, ein Beispiel für den leidenden Gerechten, das wird schon in einigen Stellen ziemlich deutlich. Und in vieler Literatur wird er auch so bezeichnet, dass er eigentlich wirklich gerecht war, nichts gemacht hat und trotzdem leiden musste. Wenn wir den Begriff leidender Gerechter hören, dann denken wir natürlich an Jesus, der hat es dann wirklich perfekt gemacht. Ich meine, Jesus hat wirklich perfekt gelebt, er war Gott, er ist Gott, und er hat gelitten, obwohl er gerecht war. Aber Hiob ist sozusagen schon so eine Art Vorbote, der wirklich super gelebt hat und trotzdem bekommt er oder erfährt er so ein Leid. Zum Aufbau des Hiob-Buches. Für diejenigen, die es noch nie gelesen haben, 42 Kapitel ist ziemlich lang und Trost für euch, in der fortlaufenden Bibellese werden nicht alle 42 Kapitel gelesen, sondern auch nur best of. Wer von euch eine Bibel hat, kann die jetzt auch mal aufschlagen. Aber ich sag erstmal ganz kurz was zum Aufbau. Ich habe das auch so ein bisschen mit Fettdruck und Kursiv gekennzeichnet. Wir haben in dem Buch Hiob eine Rahmenhandlung. Das sind die ersten zwei Kapitel und das letzte Kapitel oder das letzte Kapitel ab Vers 7. Diese Rahmenhandlung ist in Prosa geschrieben, also keine Dichtung, normale Geschichte. Und ich habe es jetzt Prolog, also die Vorgeschichte, und Epilog, die Schlussgeschichte oder Abschlussgeschichte genannt. Für diejenigen, die sich noch nie mit dem Buch Hiob beschäftigt haben, denen empfehle ich einfach mal, diese Rahmenhandlung zu lesen. Das ist so ein erster Schritt. Also man kann sich so mit so einer Schälmethode an das Ganze ranwagen. Das ist Prosa geschrieben und das ist die eigentliche Story. Dann folgt innerhalb dieser Geschichte, nachdem Hiob ganz am Ende ist, bis er zum Schluss dann das Happy End kommt, folgen eine ganze Menge Reden. Die sind in dieser Dichtung geschrieben. Und zunächst mal eine Klage von Hiob und dann tauchen die Freunde auf von ihm, Eliphas, Bildad und Zophar, und dann gehen da immer so Redewechsel hin und her. Also Eliphas hält eine Rede, Hiob antwortet. Bildad hält eine Rede, Hiob antwortet. Zophar hält eine Rede, Hiob antwortet. Das ist der erste Redewechsel, dann gibt es das Ganze nochmal. Und das dritte, wobei beim dritten Redewechsel Zophar schon nichts mehr zu sagen hat und gar nicht mehr auftaucht. Und dann kommt das Kapitel 28, das Lied von der Weisheit Gottes. Einen ganz tollen Text, den werden wir nachher auch nochmal gemeinsam lesen. Dann appelliert Hiob nochmal an Gott, ähnlich wie im dritten Kapitel, indem er nochmal sagt, hey, ich habe nichts getan. Und dann taucht noch ein vierter Freund auf, Elihu, der hat bisher geschwiegen und der hält jetzt auch nochmal vier Reden und Hiob antwortet immer darauf. Und schließlich am Ende spricht Gott selber. Das sind die sogenannten Gottesreden aus dem Wettersturm und Hiob gibt jeweils kurze Antworten darauf. Für diejenigen, wie gesagt, die noch nicht so erfahrene Bibelleser sind, erste Begegnung mit Hiob, würde ich nur die fettgedruckten Kapitel lesen, die Rahmenstory. Für die Zweitleser oder schon ein bisschen Erfahrenen, denen würde ich empfehlen, jetzt diese von mir kursiv gedruckten Kapitel sich anzusehen, die Klage, das Lied von der Weisheit und dann diese tollen Gottesreden. Und die dann immer noch Kondition haben oder schon erfahren sind, die können sich dann auch mal in diese Redewechsel eintauchen. Aber wenn man sagt, ich habe es noch nie gelesen und fange bei 1 an, dann wird man also meiner Erfahrung nach bei 5 oder 6 spätestens das Handtuch werfen. Also wer noch nie das gelesen hat, macht es vielleicht lieber so. Genau, kurz zum Inhalt. Der Prolog, die ersten 2 Kapitel. Wir haben zunächst eine Darstellung von Hiob, das Glück des frommen Hiob aus dem Lande Uz. Da geht es nämlich schon los. Wir wissen gar nicht genau, wer Hiob ist und wo er herkommt. Uz, vermutet man, ist in Arabien und viel mehr wissen wir zu Hiob auch nicht. Hiob, der Name selbst, der lässt sich auch aus dem Hebräischen nicht richtig herleiten. Es gibt im Akkadischen, die Akkadier war auch so ein Volk, was damals da so rumlief, die Übersetzung, da heißt, würde der Name Hiob bedeuten, wo ist der Vater? Aber da ist man noch relativ im Unsicheren. Interessant ist aber, dass Hiob im Hesekiel erwähnt wird, zusammen mit Daniel und Noah. Noah, Daniel, Hiob werden in einem Atemzug genannt als diejenigen, die durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten würden. Also das ganz Interessante, nichts Abraham, was wir immer so als Beispiel haben für den Gerechtigkeit aus dem Glauben. Noah, Daniel und Hiob werden mit einem Atemzug genannt. Aber sonst haben wir nicht mehr viel im Alten Testament zu Hiob. Ja, wenn man jetzt die ersten 2 Kapitel liest, dann merkt man, dass man mitten in einem Theaterstück drin ist. Wir haben 2 Szenen, die sich abwechseln, himmlische oder 2 himmlische Szenen und 2 irdische Szenen. Und wer beim Lesen sich an seine Schulzeit erinnert und denkt, Mensch, das ist ja wie bei Goethe, Faust, da muss ich nicht umsonst wundern, das ist tatsächlich so. Als ich mit meinen Schülern das mal durchgenommen habe, sagten sie so, oh, das ist ja wie bei Goethe. Und dann muss ich erst mal erklären, ja, aber Hiob ist ein bisschen älter und Goethe hat auch Bibel gelesen. Also, das ist die Vorlage für den Prolog im Himmel, für den Anfang von Faust, ist aus dem Buch Hiob genommen. Hier tritt auch der Satan auf als himmlischer Verkläger. Nicht als Gegenspieler Gottes, wie wir ihn eigentlich kennen, sondern er ist ein Ankläger, aber er gehört noch zum Hofstaat Gottes dazu. Und der Satan darf nur das tun, was Gott zulässt. Vom Satan ist insgesamt im Alten Testament sehr wenig die Rede. Der taucht gar nicht so oft auf, jedenfalls nicht namentlich. In 1. Chronik, was ist das, 21, wird er einmal erwähnt, der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David. Da geht es um die Volkszählung. Und nochmal in Sacharja 3, Vers 1, da wird auch so eine Gerichtsszene geschildert. Und da steht der Satan zu Rechten Gottes als der Ankläger. Hier taucht er richtig leibhaftig auf. Das ist auch was, was wir sonst nirgendwo in der Bibel haben. Und es ist einfach mal interessant auch zu sehen, wie dieses Gespräch zwischen Gott und dem Satan abläuft. Es ist letztlich wie eine Art Wette, die geschlossen wird. Also der Satan tritt auf oder Gott sagt, guckt mal hier auf die Erde und Hiob, das ist so ein toller Mann. Und dann kommt der Satan und sagt, naja, auch kein Wunder, was du dem alles gegeben hast, ist ja logisch, ja. Und dann fangen die da an zu verhandeln und Gott lässt nach und nach zu, dass Hiob alles verlieren darf, um eigentlich zu beweisen, dass Hiob wirklich an Gott glaubt und es nicht nur deswegen tut, so wie der Satan ihm das unterstellt, weil es ihm so gut geht. Also Hiob verliert durch Hiobs Botschaft, nein, Hiob verliert seinen Besitz, seine Kinder, eine Hiobs Botschaft nach der anderen kommt. Und wie reagiert Hiob? Ich hatte vorhin schon ein paar Verse aus dem Buch so durchlaufen lassen. Hiobs Reaktion auf diese ganzen Botschaften, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also ich könnte es, glaube ich, nicht sagen an der Stelle. Dann geht's aber weiter, zweite Runde. Im Himmel wird weiter verhandelt, wird nachverhandelt. Hiob wird krank und seine Frau fängt an rumzukeifen und sagt, jetzt reicht's ja nun wirklich, jetzt bleib mal, sag mal deinem Gott ab, das kann doch hier jetzt alles nicht wirklich sein. Und Hiob reagiert wieder nur, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht annehmen? Daraufhin kommen dann die drei Freunde, die dann zum ersten Redewechsel gehören und schweigen zunächst mal mit Hiob eine Woche lang. Das erinnert an die jüdische Totenklage, da schweigt man auch eine Woche. Das ist sozusagen die Vorgeschichte. Wenn man jetzt sich diese Fragen anguckt, die ich vorher gestellt habe, woher kommt das Leid? In diesen ersten zwei Kapiteln kann man sagen, der Satan verursacht das Leid, Gott lässt es zu, aber der Satan ist sozusagen derjenige, der handelt. Aber Hiob und die Knechte erkennen das gar nicht. Für die ist es Gott, der handelt. Da heißt es dann, ein Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat da alles niedergemacht. Oder auch Hiob, der sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Warum lässt Gott das Leid zu? Das ist, wenn man diese ersten zwei Kapitel liest, ziemlich hart. Denn Gott geht auf diese Wette ein und eine weitere Begründung wird nicht genannt. Das ist zunächst mal wirklich harter Tobak. Was ist das für ein Gott, der da mit dem Teufel eine Wette abschließt und dann geht's dem Hiob total schlecht? Man kann jetzt argumentieren und sagen, ja, das ist ja eine Prüfung. Also es ist eine Möglichkeit, auf diese Frage zu antworten. Das Leid kann eine Prüfung des Glaubens sein. Aber ich meine, so heftig ist ja schon, man kann auch weniger heftig prüfen. In einer Auslegung habe ich die Erklärung gefunden, dass Gott diese Anschuldigung des Satans, dass Hiob halt nur deswegen fromm ist, weil es ihm so gut geht, widerlegen will und das eigentlich nur auf diese Weise machen kann, dass sozusagen das Leid an dieser Stelle um der Würde des Menschen willen zugelassen wird. Das ist eine sehr theoretische Antwort. Also jemand, der direkt von Leid betroffen ist, dem kann ich das so nicht sagen. Ja, Gott hat es gemacht um deiner Würde willen. Letztlich können wir nur sagen, an dieser Stelle antwortet die Bibel nicht darum, warum Gott so handelt. Und es ist für uns auch zunächst wirklich, finde ich, nach wie vor schwierig, Gott da zu verstehen, dass der mit dem Satan so eine Wette eingeht. Aber es ist so und die Bibel antwortet einfach nicht direkt darauf. Aber sie antwortet darauf, wie wir damit umgehen können. Also Hiob wird erstmal als das Vorbild hingehalten. Ich weiß nicht, wer von euch so reagieren könnte. Also ich glaube, ich könnte es nicht. Ich bin bisher, Gott sei gedankt, von Leid so oder von so krassen Leid verschont geblieben, dass ich sowas sagen musste. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Ich glaube aber nicht, dass ich so sprechen könnte wie Hiob. Aber ein Vorbild, was wir auf jeden Fall, also als Vorbild kann man das nehmen, ob das erreichbar ist, sei dahingestellt. Aber ein anderes Vorbild sind die Freunde. Die kommen, als sie von Hiobs Not hören, und setzen sich zu ihm und schweigen zunächst mal. Und das, denke ich, ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir lernen können und was für mich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal ganz wichtig war. Denn das ist das, was ich überhaupt nicht kann. Wenn in meinem Umfeld irgendjemand von Leid betroffen ist, bin ich immer so erschlagen davon, dass ich gar nichts mache, statt wenigstens hinzugehen. Also ich schaffe es, hier einen Vortrag vorzubereiten, aber meiner Kollegin, die seit Anfang des Schuljahres an Krebs erkrankt ist, schaffe ich es noch nicht mal, eine E-Mail zu schreiben. Also das habe ich jetzt bei der Vorbereitung gemerkt, das ist wirklich mein Problem. Gut, jetzt ein bisschen schneller. Hiobs Klage, Kapitel 3, ist ein ganz toller Klagepsalm. Klagepsalm haben wir auch in dem Psalm viel und Hiobs Klage, da schüttet er Gott sein Herz aus, er verflucht seine Geburt und sein Leben und wünscht sich den Tod, 26 Verse lang. Und das ist eine gute Möglichkeit für uns, wenn wir direkt von Leid betroffen sind. Das kann einen ja auch mal sprachlos machen, dass wir die Klagepsalmen oder auch zum Beispiel Bücher, die Antworten, die Hiob seinen Freunden gibt oder auch dieses Kapitel 3 nehmen können, um unseren Leid, wenn wir selber nichts mehr sagen können, Worte zu geben. Es ist auch eine gute Möglichkeit, gemeinsam zu klagen, wenn einem die Worte fehlen. Ich fand es in Situationen, wo es mich getroffen hat, sehr hilfreich, auch in dem Bewusstsein zu sein, schon immer haben Leute, die Leid empfunden haben, geklagt und haben sich auch diese Worte genommen, um zu klagen. Das hat mir damals geholfen und hat mir auch ja Rückendeckung gegeben. Gut, dann kommen die Redewechsel mit den Freunden. Wenn die Freunde geschwiegen hätten bis dahin, dann wären sie auch gute Vorbilder geblieben. Aber jetzt geht's los. Die Reaktion der Freunde. Die sagen, Hiob muss ein Sünder sein, niemand leidet ohne Grund. Hiob antwortet, nein, ich leide als Gerechter, ich habe nichts Böses getan, also muss Gott ungerecht sein. Daraufhin sagen die Freunde dann, also so fromm kann der Hiob nicht sein, wie er vorgibt, sonst würde er ja nicht so reden. Und Hiob beteuert weiterhin seine Unschuld und wünscht sich den Tod. Das ist sozusagen die Zusammenfassung von Kapitel 4 bis 27. Sehr ausführlich wird darauf eingegangen. Es werden viele Argumente gebracht, aber letztlich ist es das. Hiob und seine Freunde sind von dieser Richtigkeit des Tun-Ergehens-Zusammenhangs überzeugt, aber kommen halt zu unterschiedlichen Schlüssen. Und sie reden sich immer weiter auseinander. Hiob wendet sich zu Gott und wendet sich von seinen Freunden ab. Und dann kommt der ganz, ganz bekannte Vers in Kapitel 19, Vers 25, 26. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn wir das als Christen lesen, denken wir natürlich sofort an Jesus. Das ist im Alten Testament nicht so gemeint. Das Wort, was dahinter steht, Goel, heißt Rechtsbeistand, eventuell Auslöser. Das ist die Geschichte, wenn ihr das Buch Ruth oder die Geschichte von Ruth in Erinnerung habt am Ende, was da passiert. Diese Auslösung, das ist ein Goel. Ja? Aber wir interpretieren das natürlich christlich und sagen, wir haben unseren Erlöser, der uns letztlich erlöst und uns damit auch Hoffnung auf die Auferstehung gibt. Und so hat es zum Beispiel auch Händel in Messias vertont. Da gibt's eine ganz tolle Sopranarie, I know that my Redeemer liveth, oder auf Deutsch, ich weiß, dass mein Erlöser lebet und dass er erscheint am jüngsten Tag auf dieser Erde. Und ob Würmer mich verzehren in meinem Fleisch, werd ich Gott sehen. Denn Christ ist erstanden von dem Tod, der Erstling derer, die entschlafen. Das ist dann 1. Korinther 15. Also für Händel, oder ich weiß nicht genau, wer jetzt den Text dazu zum Messias zusammengestellt hat, war das ganz klar, dass dieses Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mit der Auferstehungshoffnung zusammengezogen wird. Ja, woher kommt das Leid, wenn man sich jetzt diesen Redewechsel anguckt? Für die Freunde ist es ganz klar, Leid ist die Strafe für die Sünde. Der Tun-Ergehens-Zusammenhang gilt. Heute sehen wir das nicht mehr so, oder zumindest ist es nicht zwingend. Natürlich kann Leid auch mal Strafe für Sünde sein. Aber nicht jedes Leid ist eine Strafe für Sünde Und natürlich können wir nicht schlecht zu jemandem hingehen, der jetzt von Leid betroffen ist, sagen, ja, das ist nur die Strafe, weil du so böse warst. Das kann man, das geht gar nicht. Der Umkehrschluss ist halt wirklich überhaupt nicht zu halten. Es gibt Situationen, wo das sein kann, aber nicht alles Leid ist automatisch Strafe für Sünde. Aber die Freunde von Hiob sind da ganz fest von überzeugt. Allerdings zum Ende hin kommen sie auch zu der etwas abgeschwächten Vorstellung, dass Leid auch eine Form göttlicher Erziehung und Zurechtweisung sein kann oder dass Leid einfach zur Natur des Menschen gehört, zur Kreatürlichkeit. Der Mensch ist ein geschaffenes Wesen und dazu gehört einfach zu dem Menschlichsein gehört auch Leid dazu. Also auch da sieht man bei den Freunden eine gewisse Entwicklung, wie sie das Thema Leid verstehen. Wie kann oder soll ich als Gläubiger mit persönlichem Leid umgehen, wenn ich mir diese 23 Kapitel angucke? Die Freunde sind hier kein Vorbild mehr. Korrektur ist sicher richtig, aber nicht so. Sie reden über Gott, statt mit Hiob gemeinsam mitzuleiden und gemeinsam Fragen an Gott zu richten. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns auch mit diesen Sachen auseinandersetzen, die diese Freunde sagen, aber eben nicht, wenn wir direkt davon betroffen sind oder wenn unser Nächster davon betroffen ist und wir sagen, hier, lies mal nach, hier, die Freunde, die sagen das alles. Ja. Es ist für die theoretische Auseinandersetzung schon wichtig, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, aber so wie die Freunde sich in der Situation verhalten. Also wenn sie geschwiegen hätten, dann hätten sie es wirklich besser gemacht. Gut. Dann kommt das Lied von der Weisheit. Kapitel 28. Und das ist ein so schöner Text, dass ich auch gleich möchte, dass ihr das gemeinsam mit der Ilse mal lest. Ganz kurz so. Das ist ein Hymnus, ein Loblied aus dem Mund von Hiob. Das muss man sich auch klar machen. Die Weisheit ist eine dem Menschen verborgene, allein Gott zugängliche Größe. Das ist sozusagen das Fazit aus dem Kapitel 28. Was auch nochmal zeigt, dass Hiob tatsächlich ein Weiser ist, so wie er über die Weisheit Gottes redet. Aber, zunächst mal geht es um Bergbau.
Genau, aus dem Grund haben wir die Gute-Nachricht-Bibeln verteilt, damit wir den Text jetzt zum Lob der Weisheit miteinander lesen können. Und zwar haben wir uns das so gedacht, dass ich immer die ungeraden Verse lese und ihr dann die geraden miteinander lest. Und wir haben gesagt, es ist uns einfach wichtig, dass wir das jetzt nicht über den Beamer machen, sondern mal wirklich aus der Bibel, weil uns das Jahraufbruch Bibel wirklich auch wieder mit diesem Buch mehr in Verbindung bringen will und dass wir einfach die Scheu verlieren, die Bibel in die Hand zu nehmen und auch aus der Bibel zu lesen. Es steht Seite 499, also Hiob 28, und es ist hier überschrieben mit woher kommt die Weisheit? Ich lese die ungeraden und ihr dann laut, dann die geraden Verse. Da gibt es Orte, wo sich Silber findet und Plätze, wo das Gold gewaschen wird. Tief in der Er lässt sich von der Finsternis nicht hindern. Bis in die letzten Winkel stößt er vor, aus tiefstem Dunkel holt er das Gestein. Weit. Hier oben auf der Erde wächst das Korn. Dort unten in der Erde wird gewühlt. Dass alles aussieht wie nach einem Feuer. Im Kein Falke hat den Weg dorthin erspäht und auch kein Geierauge sieht den Ort. Kein Allein der Mensch legt Hand an das Gestein. Von Grund auf wühlt er ganze Berge um. Quer. Wo Wasser sickert, dichtet er die Risse. Er bringt Verborgenes ans Tageslicht. Die Hier bei den Menschen findet sie sich nicht und ihren Kaufpreis kann kein Händler nennen. Die Man kauft sie nicht, man tauscht sie auch nicht ein. Für Gold und Silber ist sie nicht zu haben. Mit reinstem Glas lässt sie sich nicht vergleichen. Gerät aus bestem Gold reicht nicht zum Tausch. Korallen Der feinste Topas und das reinste Gold sind unvergleichbar mit dem Wert der Weisheit. Wo ist Kein Lebewesen hat sie je gesehen, kein Vogel hat sie je im Flug erspäht. Sogar nur Gott, sonst niemand kennt den Weg zu ihr. Er ganz allein weiß, wo die Weisheit wohnt. Gott Als er dem Winde seine Wucht verlieh, dem Meer sein Maß und seine Grenze gab. Als Da sah er auch die Weisheit, prüfte sie, erkannte ihren Wert und nahm sie auf. Danach
Siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Das war jetzt nochmal nach Luther. Es ist erstaunlich, dass diese Worte aus dem Mund von Hiob kommen, in der Situation, in der er sich findet. Er hat seinen Besitz verloren, er hat seine Kinder verloren, er ist krank, seine Frau zetert, seine Freunde verstehen ihn nicht mehr, und dann kommt dieser Hymnus. Ein wirklich vorbildlicher Weiser. Im Anschluss daran, Kapitel 29 bis 31, kommt nochmal ein Appell direkt an Gott. Hiob schildert nochmal sein früheres Glück, Kapitel 29, und stellt ihm sein Unglück gegenüber. Kapitel 30 ist wieder ein Klagelied. Für die, die Bibelkunde lernen müssen, ist gut. Kapitel 3 ist ein Klagelied und Kapitel 30 ist das Klagelied. Und beteuert erneut seine Unschuld. Und dieser Abschnitt endet mit einem sogenannten Reinigungseid oder auch Männerbeichtspiegel in der Literatur genannt. Das Kapitel 31, allen Männern besonders empfohlen, aber die Frauen dürfen es auch lesen. Da schildert Hiob nochmal, was er alles nicht gemacht hat. Also was so typische Sünden sind, die Männer gern begehen, irgendwelchen jungen Frauen hinterher gucken oder sowas. Und er sagt, also habe ich das jemals gemacht? Nein, habe ich nie gemacht. Ein ganzes Kapitel lang. Also das sollte man sich auch einfach mal an einem ruhigen Abend nur mit dem einen Kapitel beschäftigen. Was erfahren wir über den Umgang mit Leid? Hiob klagt Gott sein Leid in Kapitel 30 nochmal ganz deutlich. Und das sollen und dürfen wir auch tun. Das ist, denke ich, das, was wir hier an dieser Stelle von Hiob lernen können. Jetzt kommt Elihu, ein vierter Freund. Die drei Freunde hören jetzt auf zu reden und sagen, es hat keinen Sinn mehr, mit Hiob zu sprechen. Der hält sich für gerecht, da kann man nichts mehr machen. Und Elihu meldet sich jetzt zu Wort und ist zornig auf Hiob, weil er sich für gerechter hält als Gott. Denn er sagt ja, ich habe immer gerecht gelebt, Gott ist ungerecht. Und er ist auch zornig auf die Freunde, auf die älteren Freunde. Also er sagt am Anfang, ich habe bisher geschwiegen, weil ich der Jüngste bin. Aber er ist zornig auf die Freunde, weil sie Hiob keine Antwort geben können oder Hiob immer wieder dagegen spricht und sie Hiob nicht mundtot bekommen. Für Elihu ist es ganz wichtig, es ist auch so ein Fortschritt, ja, die junge Generation, dass Leid auch Erziehung ist, Warnung oder Mahnung. Das kann ein Grund für Leid sein, Aber wieder wie bei Strafe oder anderem, das muss nicht jedes Leid ist so, aber es kann auch Erziehung oder Mahnung sein. Und Elihu fragt auch mehr nach dem Zweck als nach dem Grund des Leidens. Also er fragt nicht warum, sondern wozu. Aber er sagt auch ganz deutlich, Gott ist nicht ungerecht, Hiob, da irrst du dich. Und Gott bleibt den Menschen letztlich unzugänglich. Und das ist dann auch die große Antwort, die dann in den folgenden Kapiteln kommt, in diesen zwei großen Reden. Gott erscheint im Sturmwind oder im Wettersturm, Kapitel 38. Gemeint ist die Scherina, das ist die Wolken- und Feuersäule, die kennen wir schon von der Zeit, wo Israel durch die Wüste wanderte. Vermutlich ist auch so eine Wolkensäule gemeint, wenn Jesus in den Himmel auffährt. Und Gott spricht direkt. Wir haben also eine Gotteserscheinung, Theophanie für die Theologen. Gott spricht direkt zu Hiob. Und das sind auch wunderbare Kapitel, deswegen hatte ich die auch unter den Kursiv gedruckt. Das ist einfach ganz, ganz beeindruckend. Stellt einen Haufen Fragen, also eine Kette rhetorischer Fragen, die letztlich die Ohnmacht Hiobs vor Gott deutlich machen sollen. Gott zeigt ganz deutlich, ich bin der Schöpfer der Welt, ich habe den Überblick und Hiob, du bist einfach zu klein. Also Hiob hatte zum Schluss in Kapitel 31 Gott aufgerufen. Er wollte mit Gott in einen Rechtsstreit treten. Und hat wirklich gesagt, wir treten gegeneinander vor und ich bin sicher, Hiob, ich gewinne, weil ich gerecht bin, Gott, und du bist ungerecht. Also das war sozusagen das, wo sich Hiobs Klage hineingesteigert hat. Und Gott haut ihn nicht gleich mit dem Blitzschlag tot, aber er macht ihm deutlich, nee, Hiob, hier bist du zu weit gegangen. Du hast überhaupt keinen Überblick. Also er sagt, wo warst du, als ich die Erde schuf? Wo warst du, als ich den Leviathan zähmte und was weiß ich was? Um Hiob letztlich wieder auf seine Position zurückzubringen und ihm deutlich zu machen, ich bin der Schöpfer und du bist ein Geschöpf und du kannst nicht an meine Stelle treten. Und auch Hiob sieht das. Er antwortet in zwei sehr kurzen Reden im Vergleich zu seinen sonstigen Antworten. Und er kennt es auch an, dass er nicht mit Gott auf einer Ebene steht und sich nicht mit Gott auf eine Ebene stellen kann. Er sagt dann, siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen, beziehungsweise ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe. Die Frage nach dem Warum und Woher wird nicht geklärt. Aber Gott macht seine Größe deutlich, vor der Hiob dann seine Unwissenheit bekennen muss. Auch das kann eine Antwort sein auf die Frage, wie gehe ich mit Leid um? Dass ich sage, letztlich, ich kann keinen Grund sehen, ich kann auch keinen Zweck da drin sehen. Letztlich muss ich einfach nur sehen, ich bin ein Mensch und Gott ist Gott und Gott steht da drüber und ich werde das einfach nicht verstehen können, warum. Es kann helfen, sicher nicht in jeder Situation, aber ich denke, das ist eine Möglichkeit. Was wichtig ist und was wir hier von Gott lernen können, Gott führt Hiob nicht vor, das muss ganz, ganz wichtig sein, weil er sich beklagt hat, sondern weil er in seiner Klage zu weit gegangen ist. Er hat in seiner Klage göttlichen Anspruch erhoben. Er sagt an einer Stelle, die Welt ist nur ein Chaos und die Welt ist in der Hand eines Verbrechers. Und das kann Gott so nicht stehen lassen. Gott fragt ihn deshalb, ja, bitte sehr, kannst du die Rolle des Schöpfer Gottes übernehmen? Hast du das hier alles gemacht? Hast du den Überblick über den ganzen Kosmos? Und da erkennt Hiob, nein, bin da zu weit gegangen in meiner Klage. Aber die Klage an sich verurteilt Gott nicht. Im Gegenteil, Gott rechtfertigt Hiob gegenüber seinen Freunden. Und damit sind wir dann beim Epilog. Zumindest gegenüber den ersten drei Freunden, das ist ganz interessant. Also der Elihu, von dem ist gar keine Rede mehr, von dem vierten, aber die drei Freunde müssen zur Sühne 7 junge Stiere und 7 Widder opfern. Und Gott sagt, nein, Hiob hat das schon richtig gemacht. Und es gibt dann in den letzten 6 Versen das richtige Happy End. Es heißt immer als Überschrift dann Wiederherstellung des vorigen Glückes. Wobei ich sagen muss, also wenn der seine Kinder verloren hat und danach nochmal 10 neue Kinder kriegt, dadurch sind die Kinder ja nicht wieder da, die er verloren hat. Aber so rein rechnerisch ist sein vorheriges Glück wieder da. Und was ganz besonders schön ist, es wird extra erwähnt, dass die Töchter, die er bekommt, voll erbberechtigt sind. Es ist also eine Besonderheit, die hier noch am Abschluss erwähnt wird. Ja, was kann man zum Abschluss sagen zu dieser ganzen Frage? Ich habe zwei Zitate von zwei Theologen. Zunächst mal von Martin Rösel, der ist Professor für Altes Testament an der Universität Rostock. Der sagt, es bleibt bei der Erkenntnis, dass der Mensch keine Einsicht in Gottes Willen haben kann, es also Bereiche gibt, zu denen er nur Fragen äußern kann, schlüssige Antworten aber ausbleiben. Und Professor, muss ich jetzt gucken, der hat einen komplizierten Namen, Ludger Schwienhorst-Schönberger aus der Universität Wien, auch Professor für das Alte Testament, der sagt, es kommt nicht darauf an, das Leid zu verstehen, sondern zu bestehen. Diese Erkenntnisse helfen vermutlich nicht, die Frage nach dem Warum zu beantworten, aber vielleicht helfen sie dem einen oder anderen in Situationen persönlichen Leids, damit besser umzugehen. Die Theodizee-Frage, mein letzter Punkt, das ist die große Frage, die dahinter steckt. Warum lässt Gott das Leid zu? Es ist keine biblische Frage, das müssen wir sagen. Der Begriff Theodizee, das ist, jetzt muss ich auch die Definition vorlesen, die kenne ich hier auswendig, das Problem der Rechtfertigung Gottes angesichts einer gegen ihn vorgetragenen Anschuldigung wegen des in der Welt begegnenden Übels. Also es gibt Übel in der Welt und deswegen wird Gott beschuldigt, dafür verantwortlich zu sein und jetzt muss er sich rechtfertigen und das ist ein Problem. Sozusagen von hinten aufgedröselt. Diesen komplizierten Satz oder dieses komplizierte Problem wird in der Bibel so direkt gar nicht behandelt. Es taucht zuerst im ersten Mal bei Leibniz auf. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, eine Abhandlung zur Rechtfertigung Gottes über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels. Und da ist auch dieser Begriff Theodizee, also die Rechtfertigung Gottes, das erste Mal aufgetaucht. In der Bibel, wie gesagt, taucht das Problem als Problem eigentlich gar nicht auf, aber natürlich setzt sich auch die Bibel damit auseinander. Zunächst mal ist es dieser sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang, also dass Leid eine notwendige Folge eigener Verschuldung ist. Aber schon im Alten Testament haben die Leute festgestellt, das trifft ja nicht immer zu. Und dann hat man verschiedene Lösungen sich überlegt und haben gesagt, als erstes müssen wir vielleicht mal generationsübergreifend denken, also alle, die mal die 10 Gebote auswendig gelernt haben, haben gelernt, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3., 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, Barmherzigkeit, aber erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also da wird dann einfach Leid erklärt, naja, dann war das ein Vorvater von dir. Wir haben das auch nochmal bei Jesus im Neuen Testament, wo er da vor einem Lahmen, ich glaube es ist ein Lahmer oder ein Blinder, also vor jemandem steht, den er dann auch heilt, und die um ihn rum, die Leute fragen, ja, wer ist denn jetzt schuld, er oder seine Eltern? Also das war ganz häufig auch weit verbreitet, dass man sagt, okay, vielleicht war er nicht direkt schuld, aber dann hat er die Lasten von den Generationen davor getragen. Bei den Propheten gibt es die Möglichkeit, dass für den Tag Gottes, für den Tag des jüngsten Gerichts aufgehoben wird, das, was man da jetzt vielleicht Böses getan hat. In Hiob haben wir halt diese Anklagen, dass Hiob sagt, also ich habe wirklich nichts getan und die Lösung vom Hiob-Buch ist letztlich, dass Gott dem Bösen einfach auch einen Raum zugibt. Er gestattet dem Satan, Böses zu tun, aber Gott bleibt letztlich der Überlegene. Der Prediger, auch ein Buch der Weisheitsliteratur, der ist ja so in dieser Null-Bock-Stimmung, der sagt, das ist alles eitel, besonders der Versuch des Menschen, besonders toll zu sein, ist egal, Fromme und Gottlose haben das gleiche Geschick, ist alles völlig wurscht, die Konsequenz ist, sei fröhlich und genieß das Leben, ne? Trink Wein mit deinem Weib und so weiter und so fort. Also ganz auf das Diesseits ausgerichtet. Und dann haben wir in den späten alttestamentlichen Schriften auch die Vorstellung, dass die Gerechten sich einen Schatz im Himmel erwerben. Also da wird es sozusagen das Glück, was ich bekomme, weil ich gut gehandelt habe, aufs Jenseits vertröstet. Also Gott verhilft den Glaubenden nach ihrem Tod dann zu ihrem Recht. Im Neuen Testament haben wir dann noch einen anderen Aspekt. Paulus sieht Gott am Kreuz, also in Jesu Gestalt, und sieht dann den unschuldig stellvertretend leidenden Gottesknecht. Also den Gottesknecht, den wir aus Jesaja 53 kennen, und dann ist Gott derjenige, der selber leidet, obwohl er es nicht verdient hat und damit dann zum Vorbild wird. Das sind sozusagen biblische Antworten, die uns vielleicht weiterhelfen können. Ein paar theologische noch ganz zum Schluss. Die älteste Antwort auf das Theodizee-Problem ist, dass das Übel eine gerechte Strafe Gottes ist. Aber das ist eben nicht die Antwort, die auf jedes Leid gilt. Die zweite Antwort, die wir auch im Hiob-Buch treffen, alle Übel dieser Welt haben irgendwie etwas mit dem Wirken des Satans und seinen Dämonen zu tun. Dritte mögliche Antwort, das ist die, die ich in meiner Jugend immer brav gelernt habe. Die Willensfreiheit des Menschen ist ein wichtiges Ziel in Gottes Schöpfung. Und viel Leid, was auf der Welt geschieht, nicht jedes, aber viel Leid geschieht deswegen, weil der Mensch einen freien Willen hat und sich eben entscheidet für das Falsche und daraus geschieht Leid. Eine vierte Möglichkeit, die Neutestament hier sozusagen, ist auch mit Hiob aufgegriffen, Gottes Wille ist letztlich dem Menschen verborgen, aber angesichts des leidenden Christus verliert zumindest der Gedanke, dass Gott dem Leid nur zuschaut, seinen theologischen Grund, denn Gott leidet mit. Auch diese Vorstellung kann einem helfen, wenn man betroffen ist von Leid. Ja, soweit die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Gibt es Fragen? Jetzt sind alle erschlagen. Ich habe nicht ganz eine Stunde geredet, aber fast. Gut, ihr könnt auch nachher noch auf mich zukommen.